Ja, ja, erstmal der Friede und die Gnade unseren Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, Amen. Der Herr ist auferstanden. Heute geht es auch um das Thema. Und bevor ich jetzt das Thema anfange, möchte einfach für die Predigt beten und für uns alle beten. Lasst uns zusammen beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sitzen bleiben. Gut, dann fange ich mal kurz an zu beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du auferstanden bist. Dass wir heute das sehen können. Dass wir heute sehen können, dass du der Weg bist, dass du die Wahrheit bist und dass du das Leben bist. Herr, ich bete für die Zuhörer. Ich bete auch für mich, Herr, dass du uns segnest. Ich bete, Herr, dass ich das sage, was du möchtest. Du kennst mich, Herr, dass ich sehr gerne Argumente bringen will. Aber das soll nicht um das gehen, zu Argumente zu bringen, dass ich mich beschäftigt habe und wow, guck mal, der weiß viel, sondern das soll um deine Ehre gehen, Herr. Und vielen lieben Dank, dass wir heute darüber sprechen können. Amen. Gut, ja, erstmal vielen lieben Dank. Das ist meine dritte Predigt hier. Ich freue mich mega. Ich habe zweimal gepredigt, was einen Text bedeutet. Aber dieses Mal, ich liebe ja so apologetische Arbeit. Ich mache ja auf YouTube auch apologetische Arbeit. Ich liebe es auch, apologetisch zu arbeiten und zu zeigen, dass der Glaube an Jesus Christus nicht nur schön ist oder weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, sondern das ist wahr. Das ist was Wahres dran. Das wollte ich auch noch sagen, aber fast schon. Also den Bibelvers habe ich leider nicht gerade dabei, aber in 2. Petrus, glaube ich, wenn ich soweit weiß, könnt ihr mich auch korrigieren, steht, dass wir jede Zeit bereit sein sollen, in Verantwortung und Hoffnung an Menschen Antworten geben. Das Wort auf Griechisch heißt Apologia, heißt den Glauben verteidigen. Heißt, wenn jemand sagt, Jesus ist nicht auferstanden, wenn du sagst, ja, er ist auferstanden, aber wie bezeugst du, was ist der Grund? Und das ist apologetisch. Und heute möchte ich dir ein bisschen zeigen, was ist der Grund? Ich frage dich einfach, kannst du mir ein rationales Argument nennen, warum ich Christ sein soll? Kommt ein Freund von dir, kommt eine Freundin in der Schule oder was weiß ich, kommt, warum soll ich Christ sein? Kannst du ja dann durch die apologetische Arbeit, kannst du sagen, aus diesem Grund, weil dies und Grund gibt, da würde ich jetzt besprechen, warum du Christ sein solltest. Oder was ich noch sagen wollte, dass die Auferstehung einen wichtigen Fundament hat. Das ist unsere Hoffnung am Ende. Das ist Jesus, wenn er nicht auferstanden ist, sagt Paulus, ein Vers habe ich, in 1. Korinther 15, 14 steht, dass Paulus sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und auch euer Glaube. Stell dir vor, mach dir einfach ein bisschen Gedanken. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Dann ist diese Gemeinde, ist diese Moderation, ist diese Technikarbeit, was du alles die Bibel gelesen hast, umsonst. Einfach so. Und das wollen wir heute bisschen genauer gehen. Ist das wirklich so? Ist Jesus wirklich auferstanden? Und das wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Thema: Wie glaubwürdig ist die Auferstehung Jesu? Einfach ein bisschen ehrlich sein. Ich bin auch ehrlich. Wie oft hast du mal in deinem Leben gezweifelt, ob das richtig ist? Ich habe oft gezweifelt, ehrlich gesagt, ob das wirklich wahr ist. Habt ihr mal gezweifelt? Könnt ihr gerne auch Hände strecken. Ist das wirklich das, die Wahrheit? Oder ist es einfach irgendwas, weil ich so groß geworden bin oder weil ich einfach christliche Freunde habe? Und ich möchte euch einen einfach, damit ihr euch gut erinnern könnt, mit einem Fenster mit 4a. Stellt ihr vor, hier ein Fenster hat 4a, damit ihr gut mitnehmen könnt. Und da möchte ich dann über das erste A sprechen. Das erste A spricht die Bibel über Aufzeichnung. Aufzeichnung ist das zum Beispiel, was in der Bibel geschrieben ist, stimmt dieser Text? Stimmt das, was in der Bibel heute wir haben, stimmt das? Ist das wahr? Oder ist es ein Märchenbuch? Oder ist es irgendwas geschrieben? Und da habe ich einen Bibelvers, den ich gerne mit euch kurz lesen wollte. Ihr könnt gerne eure Bibel rausholen und mitlesen. Steht in 1. Johannes 1, 1 bis 4. Was vor allem, was Anfang an ist, da war. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Erinnert uns an Thomas, berührt, angefasst. Das Wort des Lebens ist ja, das Leben ist uns erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen, verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das? Wir, was wir gesehen haben, gehört haben, das möchten wir euch weitergeben, mehr, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit unser Vater. Das habe ich jetzt verkürzt. Diese Aufzeichnung, dieser Anspruch ist da, dass nicht irgendwas ein Märchenbuch geschrieben ist, sondern sagt, wir waren von Anfang an dabei, von Wort des Lebens. Kurz, wer ist Wort des Lebens? Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Es ist Jesus gemeint. Oder das Leben, das Wort des Lebens, wer ist das Leben? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Und damit wir wissen, hier wird über eine Person gesprochen. Aber ich würde dann gleich weiter erklären, was wir in diesem Vers mitnehmen können. Das zweite Bibelvers, was ich habe, das war das, Entschuldigung, Lukas. Schon viele haben es dran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, bei uns geschehen sind, die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und den Auftrag erhielten, die Botschaft weiter zu sagen. Nun habe ich auch mich dazu entschlossen, allen von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nachts aufzuschreiben, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen unterwiesen worden bist. Hier will ich auch wieder sagen, dieses Aufzeichnung ist da von der Bibel. Die Bibel fängt nicht an, irgendwas zu erzählen, sondern er sagt von Augenzeugen. Jetzt würde ich dann weiter gehen über Augenzeugen. Ich würde jetzt dann vielleicht zwei Versen, ja genau, unter mein zweiter A. Das erste A war Aufzeichnung. Die Bibel zeichnet auf, was wir gesehen haben, gehört haben oder wie ich das geschrieben habe, das möchte ich euch weitergeben. Das zweite A ist Augenzeuge. Wie können wir es heute erkennen, das, was da geschrieben ist in der Bibel, in dem Neuen Testament, von Augenzeugen sind? Ich habe ja diese Vers auch markiert. Von Augen sagt ja der Lukas und der erste Johannes, das sind zwei Sachen, genau, dass er sagt, dass wir von Augenzeugen oder wir Augenzeugen sind. Zum Beispiel mit anderen Wörtern sagt er, wir sind Augenzeugen, wir sind Gehörzeuge, gehört und Berührungszeuge. Das heißt, wir haben es gesehen, gehört und angefasst. Und das ist und das schreiben wir euch, damit ihr Freude habt. Das zweite, genau, Lukas sagt es auch, von Augenzeugen. Dann möchte ich heute jetzt ein bisschen über diese Lukas, wie er geschrieben hat, wie können wir erkennen, das, was er geschrieben hat, von Augenzeugen ist. Er ist sehr fair. Er sagt, viele haben was unternommen, ich bringe dir nicht was Neues, sondern Matthäus schon war da, das Evangelium, Markus war schon da. Er sagt ja, ich bringe dir nicht was Neues und das habe ich alles von Augenzeugen gefragt und alles chronologisch geprüft und alles einfach sorgfältig korrigiert und das will ich dir weitergeben. Genau, und jetzt möchte ich über einen Vers jetzt ein bisschen gehen. Ihr wisst, über die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel steht in Lukas 2,19, aber Maria bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte wieder darüber nach. Steht nochmal in dem gleichen Kapitel, Jesus kehrte zu seinen Eltern Nazareth zurück, war ihnen gehorsam Sohn. Seine Mutter Maria bewahrte diese Wörter im Herzen. Diesen Satz finden wir wieder gleich in Lukas 1,66, als Johannes der Täufer geboren wurde, alle bewahrten diese Wörter im Herzen. Alle, das ist doch schön, alle bewahrten diese Wörter im Herzen. Aber was heißt das? Warum betont der Lukas diese Sätze, die ich rot markiert habe, mehrmals? Lukas will aufzeichnen, dass die Maria die Augenzeugin war. Deswegen nennt er das mehrmals, damit man erkennt, okay, die Maria, was sie gesehen hat, gehört hat, das hat sie im ihr Herzen bewahrt und das gibt sie mir weiter, wahrscheinlich sie oder eine sehr enge Freundin. Wir wissen nicht, ob sie genau wie lange gelebt hat, aber das ist das Aufzeichnen von den Augenzeugen, dass Maria diese Wörter im Herzen bewahrte. Noch, was ich euch sagen wollte, es gibt auch einen Vers, Lukas 24,18, und einer von ihnen, er heißt Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige der Mensch, der in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesem letzten Tag dort abgespielt hat. Der Kontext im 24 geht um die Auferstehung. Es kommt der Name Kleopas. Als ihr Lukas 24 gelesen habt, wer ist auf diesen Namen draufgekommen? Kann gerne Hände hochheben. Ja, warum nennt Lukas diese unwichtige Person? Er will wieder aufzeichnen, dass Kleopas der Augenzeuge der Auferstehung ist. Und habe ich mir echt nie Gedanken gemacht. Interessant, warum kommt so eine Person, die ich nie, und eine unwichtige Person, aber kommt genau diesen Namen? Oder in Johannes, dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen, Johannes 19,35. Oder 2. Petrus sagt, mit eigene Augen gesehen, sagt Petrus. Und das wollte ich euch das zweite A weitergeben. Aufzeichnung erster A, dass es alles aufgezeichnet wurde. Das zweite A, Augenzeugen. Und woher wissen wir, wer die Augenzeugen waren? Das sind ein paar Beispiele gewesen. Das dritte A ist die Auferstehung. Und ich dachte mir, für die Auferstehung haben wir sehr gute Gründe. Ein Grund ist, das Grab war wirklich leer. Historisch gesehen war das Grab leer. Jetzt, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Was ist damit gemeint? Wenn das Grab nicht leer war von Jesus, hätten seine Feinde die Leiche genommen, vor den Tempel gezeigt, ja, der ist doch nicht auferstanden, was redet ihr? Weil die Feinde in der Bibel sagen die, hey, dieser Mann, der bevor er gestorben ist, hat behauptet, er wird auferstehen. Die Feinde sagen das sogar. Und wenn Jesus jetzt das Grab nicht leer war, es gibt kein Argument gegen oder historische Berichte, die sagen, das Grab nicht leer war, sondern dass das Grab leer war und wir sehr gute Argumente dafür haben. Zweitens, die Brüder von Jesu. Jakobus zum Beispiel, der war sogar gegen Jesus am Anfang. Sogar in einer Stelle in Markus, glaube ich, oder Matthäus, wo seine Familie ihn holen und ihn nach Hause holen wollen, die denken, dass der verrückt geworden ist, sagt er, und dann sagt er, Jesus, wer sind für mich meine Brüder, meine Schwester und Mutter, diejenigen, die mich nachfolgen? Sogar seine eigene Familie haben gedacht, was macht er? Aber auf einmal sein Bruder bekehrt er sich. Das ist schon komisch, wenn du einen Bruder hast, der gegen dich ist, und auf einmal sagt er, du bist auferstanden. Und da frage ich mich, wie kann es dann nicht sein, dass er nicht auferstanden ist? Das dritte Punkt, was ich auch gerne nennen wollte, die Erscheinung, tut mir leid, wenn Rechtschreibfehler gibt. Die Erscheinung. In der Bibel siehst du nicht, dass die Jünger gewartet haben, dass er auferstanden ist und alle ein Licht gesehen haben. Halleluja, wir haben Jesus gesehen, wir bekehren jetzt die Welt. Sondern die waren gegen ihren Willen. Die haben gesagt, das kann nie sein. Ein Toter kann nie auferstehen. Und Thomas zum Beispiel hat gesagt, ich glaube das nicht, wenn ich nicht mit eigenen Augen sehe. Und weil die das gesehen haben, die müssten glauben. Die müssten glauben, weil die keinen anderen Wahl hätten, weil das wirklich denen erschienen ist. Die haben nicht am Anfang drauf gewartet. Warum funktioniert das nicht mehr? Habe ich was kaputt gemacht? Immer noch nicht? Ah, okay. Genau. Und dann später, Petrus verleugnet Jesus. Und die haben am Anfang an ihn nicht geglaubt. Wir haben Berichte, die... Hallo? Passt schon? Gut, kann ich weiterreden? Okay. Die haben nicht geglaubt. Die haben sogar den Herrn verleugnet.
Sag ich, bist du gnädig. Okay, gut, kein Problem. Okay, die Jünger haben am Anfang nicht geglaubt. Dann haben die ihr Leben, wir haben außerbiblische Sachen. Außerbiblische Sachen sind zum Beispiel, nur kurz ein Beispiel, jemand gehört nicht zu unserer Gemeinde, aber kennt unsere Gemeinde, schreibt über unsere Gemeinde was. Und das ist außerbiblische Sachen. Das sind außerbiblische Sachen, dass die alle Apostel, außer Johannes, alle als Märtyrer gestorben sind. Warum? Weil die verkündigt haben, dass Jesus auferstanden ist und gekreuzigt ist. Und ich frage mich, jeder, der nicht glaubt oder sagt, das kann nicht die Wahrheit sein, ich frage mich, wenn die Jünger am Anfang nicht überzeugt waren und dann später doch, weil die gesehen haben, weil die gezwungen waren, und dann geben die ihr Leben bis zum Tod für Jesus, dass er auferstanden ist. Und ich frage dich jeden, würdest du dein Leben für eine Lüge oder eine Erfindung, für eine Sache, die nie passiert ist, dein Leben geben? Das glaube ich niemals. Und das würde auch für die Jünger gelten. Ganz kurz. Der nächste... Letzte über die Auferstehung, letzter Punkt. Frauen waren die erste Augenzeuge. Wenn du damals jemanden erzählt hast, dass Frauen damals die Augenzeugen waren von der Auferstehung, das waren die ersten in alle vier Evangelien. Was? Frauen? Wir gucken einen Geschichtsschreiber, Flavius Josephus. Wir wollen ja gucken, Flavius Josephus ist ein Jude, der sogar gegen Christen war und gegen die Christen was geschrieben hat. Und das ist ein außerbiblisches Zeugnis. Und wollen wir sehen, was er über Frauen schreibt. Ich lese mal. Ein einziger Zeuge allein werde nicht geglaubt, sondern es sei drei oder wenigstens zwei, denn deren Zeugnis sich bewahrheitet durch ihre Lebensführung. Dann kommt, das Zeugnis von Frauen soll nicht zugelassen werden. Werden wegen der Leichtigkeit und Kühnheit ihre Geschlechts. Noch sollen ein Sklaven zugelassen werden, wegen ihrer unseelischen und so weiter. Es gibt viele andere Sachen, dass Frauen mit Sklaven sogar, es wird gesagt, verflucht sei die Person, die eine Frau ist. Das war damals in der Kultur gar nicht glaubwürdig. Und deswegen habe ich gesagt, was? Frauen sind Augenzeugen von Jesus? Sogar die Jünger in einer Stelle, die Stelle weiß ich nicht, als die zwei Frauen kommen zurück, sagen, wir haben die auferstandene Jesu gesehen, die glauben die Frauen nicht, die gehen selber dahin, wollen das sehen. Und da frage ich mich, wann das nicht passiert ist, ein sehr schönes Zitat von William Lane Craig, das ist ein Buch, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr gerne lesen. Er hat sogar seine Doktorarbeit über die Auferstehung geschrieben. Ein schönes Zitat, was er sagt: Wenn das leere Grab eine Legende wäre, Legende ist so quasi eine erfundene Geschichte, die wären die männlichen Jungen derjenige gewesen, die das leere Grab entdeckten. Er meinte, wenn jetzt das Grab leer war und Jesus nicht auferstanden ist, warum tue ich absichtlich nicht Männer als erste Augenzeuge, obwohl das Frauen steht, tue ich Männer, damit das glaubwürdiger für anderen wirkt, damit das Christentum schnell sich verbreitet. Und deswegen können wir festlegen, dass das passiert ist. Und dann möchte ich das vierte A gehen. Ich nenne das Alternative für Kritiker. Viele sagen, ja, gibt es hier Punkte? Ja, Gegenargumente wäre zum Beispiel, das Leiche wurde gestohlen. Jemand hat die Leiche, die Jünger haben es gestohlen. Ich frage mich, warum? Wer, wenn die Jünger so dagegen sind, warum stehlen die Leiche? Zum Beispiel steht es, dabei haben sie gehofft, dass er der Israel erlösen würde, heute außerdem schon am dritten Tag, seitdem gesehen ist. Die Jünger, in anderer Übersetzung steht, wir dachten, dass er der Erlöser ist. Oder in anderen Vers steht es, Petrus sagte, lass uns fischen gehen. Lass uns wieder normal leben. Oder was er sagt in dem Punkt, die haben ja versucht, wieder normal zu leben. Ja, das ist vorbei, er wurde gekreuzigt. Und was sollen wir weitermachen? Und ein sehr gutes Buch, was er sehr gut darüber geschrieben hat, er sagt ja, als Juden im ersten Jahrhundert, man im Prinzip die Möglichkeit, wenn der geliebte Messias gekreuzigt wird, entweder geht man nach Hause, so wie die Jünger, okay, wir gehen wieder fischen, wir dachten, dass er der Messias ist und uns erlösen wird, oder man sucht sich einen neuen Messias oder einen neuen Rabbi. Und die Juden waren damals nicht interessiert, einen gekreuzigten Messias zu erfinden, weil die dachten, dass der Messias ein Herrscher wird, aber nicht gekreuzigt wird und auferstehen wird. Das war nicht deren Idee, das hat kein Mensch darüber. Viele Sachen heute denken wir nicht darüber. Und genau war das damals, war nie die Idee oder den Gedanken, ich erfinde was. Und viele, dein zweiter Punkt wird gesagt, ja, Jesus war gar nicht tot am Kreuz. Frage ich mich ernsthaft? Die römische Strafe, das gilt nicht für die Römer, deswegen Paulus war auch tatsächlich ein, hätte römische Papier, wenn ich so sagen kann, wie wir manche deutsche Papier haben. Und für die Römer ging diesen Strafe nicht. Und die Strafe war so hart, dass die Leute damals keine Bäume mehr hatten, weil das alles für die Kreuzigung benutzt wurde. Und dann die Frage ist, ich habe wieder einen außerbiblischen Zeugnis, wenn Jesus nicht tot war. Ein jüdischer Geschichtsschreiber, Josephus, erzählt von drei Bekannten. Er von Kreuz abnahm und doch trotz bester medizinischer Versorgung starben. Drei wurden gekreuzigt, aber die Entscheidung war schon nach ein paar Minuten, doch, die sollen wieder runterkommen. Die wurden best versorgt, trotzdem sind die gestorben. Und da frage ich mich, wir können uns an den Tod Jesu uns schon festlegen, dass er durch die Kreuzigung gestorben ist. Das dritte Punkt ist, dass die Jünger Halluzination hätten. Halluzination, wer weiß, was es ist? Genau, zum Beispiel, wenn man, wie erklärt man, durch eine psychische Erkrankung, die haben was gesehen, aber es war nie wirklich da. Und ich frage mich, das ist komisch, wenn in der Bibel das geschrieben wird, doch sie erschraken sich sehr, die Jünger, und bekamen Angst. Und weil sie meinen, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrecken, sagt Jesus. Sagte Jesus zu ihnen, warum kommt ihr euch solche Gedanken? Steht euch meine Hände und meine Füße. Und da sagt er, fasst mich an mit anderen Wörtern. Das macht gar keinen Sinn für eine Halluzination. Und dann wollte ich noch sagen, eine Halluzination ist eine Person. Ist nicht anstecken. Ist nicht wie Corona. Wenn ich jetzt Corona habe, dann kriegt ihr alle wahrscheinlich. Aber Halluzination ist nur für mich. Und frage ich mich, wenn im Korintherbrief steht, mit dieses Bild, er ist dem Kleopas erschienen, dem auch Kreis 12, die 12 Jünger, danach erschien er als 500 Brüder auf einmal. Wie kann es sein, dass 500 Leute dieses Problem hatten? Macht gar kein, es ist nicht Corona gewesen, sondern diese Halluzination ist nur für mich. Und da können wir sagen, und dann sagt es noch, seine Brüder sind auch erschienen. Und sagt Paulus am Ende auch mir. Und da wollte ich sagen, es macht gar keinen Sinn. Wir können heute festlegen, dass die Jünger nicht erfunden haben, weil keiner war interessiert, dass zu erfinden und zu stehlen, weil die gedachten, das Leben geht normal weiter und die sind dafür gestorben, für diese Auferstehung. Zweitens, Jesus war ganz sicher tot, das können wir feststellen. Und drittens, das war nicht eine Halluzination. Und zum Schluss möchte ich einen schönen Theologe zitieren. Der hat ein sehr schönes Bild gegeben. Mir geht es auch darum, manchmal nicht alles zu wissen, auch demütig zu sein. Nicht alles zu wissen, was ich unbedingt will. Ich kann es auch nicht alles so verpacken, dass ich das verpacken kann und dir geben kann, essen kannst. Okay, glaube ich jetzt. Der Glaube ist, wie dieser Professor schön erklärt hat, stell dir vor, irgendwo in einem See ist es eisgefroren. Es ist eisgefroren und Leute fahren Schlittschuhe. Und du siehst, die winken zu dir. Du kannst, das ist nicht 1% von den Argumenten, du kannst bis zur Rande gehen von diesem Eis, zur Rand. Du siehst die Leute, das ist die Argumente, du siehst die Leute, dass sie zu dir winken, sagen, ja, du kannst auch kommen. Du kannst bis zu der Rand kommen, Aber am Ende, das ist kein emotionaler Grund, dass ich jetzt fühle, auf den Eis zu gehen oder dass ich denke, dass ich auf den Eis gehe, sondern ich stelle mich auf den Eis hinein, ob das Eis mich tragen kann. Was meine ich damit? Das ist deine persönliche Beziehung mit Jesus. Viele Argumente gibt es, die können uns helfen. Wenn du zweifelt hast, beschäftige dich auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, nicht diese Lücke lassen. Aber am Ende, egal welche Argumente du hast, ist dieses Vertrauen, ob dieses Eis dich tragen kann, musst du selber drauf tun. Und das können wir persönlich mit Jesus Christus machen. Und lass uns einfach dafür beten. Und ich bin zu Ende. Ich hoffe, dass ich sehr schnell fertig gemacht habe. Und es sieht gut aus. Lass uns aufstehen und beten, wo wir Zweifel haben, wo wir auch demütig sein sollen. Und dann machen wir es weiter. Und ich will sehen, was du geschrieben hast. Okay. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, Herr, dass wir so viele gute Gründe haben, an dich zu glauben, Herr. Dass wir dich annehmen dürfen. Dass du auferstanden bist, Herr. Dass wir diese guten Argumente haben, Herr Jesus. Ich bete, Herr, dass wir dich mehr kennenlernen. Auf diesen Eis und vertrauen, ob diesen Eis uns trägt. Dass wir dieses Vertrauen mit dir aufbauen, Herr. Dass wir dich erleben dürfen. Herr, ich bin nicht aus einfach so hier, erzähle über deine Auferstehung. Ich habe dich erlebt und viele andere auch, Herr. Und ich bitte, Herr, dass wir dich mehr kennenlernen. Aus diesem Kennenlernen und dich erleben, können wir dich vertrauen, dass du auferstanden bist. Amen.